Ja, also die Nachricht, dass Carla sich taufen lassen will, ist eine wirklich wunderbare, eine tolle Nachricht. Sie hat Jesus kennengelernt, will ihn als Herrn annehmen und mit der Taufe die Beziehung zu Jesus in ein ganz neues Gewand kleiden. Eine neue Beziehung. Eine Beziehung, die ihr ganzes Leben bestimmen soll und wird. Höchstens vergleichbar mit der Beziehung, die man eingeht, wenn man heiratet. Neue Beziehungen verändern, bestehende Beziehungen. Beziehungen zu sich selbst zum einen. Es gibt ja Leute, die haben keine Beziehung zu sich selbst, sollten sich dann wirklich mal überprüfen. Die Beziehung zu unserer Umwelt ändert sich ja natürlich auch. Ich glaube, Carla selbst hat es auch schon gespürt, dass die Beziehungen sich dort ändern. Und deshalb ist es wichtig, denke ich, sich darüber klar zu werden, was eine solche neue Beziehung bedeutet. So nach dem Motto, drum prüfe, wer sich ewig bindet. In diesem Fall tatsächlich. Den Nachsatz lasse ich jetzt mal weg. Habt ihr euch eigentlich schon mal bewusst damit auseinandergesetzt, welche Beziehungen ihr habt, welche Bedeutungen sie für euch haben? Wie diese Beziehungen euer Leben bestimmen und wie wir selbst diese Beziehung bewusst oder eben auch unbewusst gestalten. Dass Beziehungen bei uns ein Dauerthema sind, das ist vollkommen logisch. Denn Gott hat uns ja in gewisser Weise dreidimensional geschaffen. Wir müssen zunächst erstmal mit uns selbst klarkommen. Wir müssen mit unseren Mitmenschen klarkommen, aber ich denke vor allem mit Gott. Und es ist ganz wichtig, dass wir jede dieser Arten von Beziehungen pflegen, denn nur so können wir auf den richtigen Weg kommen. Ich will uns mal fragen, welche Beziehung wir überhaupt haben. Klar ist ja, dass Beziehungen immer ein Gegenüber brauchen. Entweder eine Person oder eine Sache. Es gibt heute eine ganze Menge Leute, die eine Beziehung zum Fußball haben. Aber das möchte ich mal ganz außen vor lassen. Ich möchte, dass es heute mal um die Beziehung zu Personen geht. Da gibt es ganz Menge verschiedene Arten von Beziehungen, die sich mit der Zeit entwickeln. Und es ist ja auch so, dass zu allen diesen Arten von Beziehungen, weil es eben schwierig ist, diese Beziehungen zu gestalten und zu halten, eine Menge von Literatur gibt. Es gibt Elternratgeber, Eheratgeber, es gibt Ratgeber, wie man berufliche Beziehungen gestalten soll und, und. Aber gucken wir uns nochmal an, in welchen Beziehungen wir leben. Am Anfang natürlich, frisch geboren, gibt es erstmal nur eine Beziehung, die zu den Eltern, beziehungsweise zunächst mal zu der Mutter. Und diese Beziehung ist eigentlich ja, eine ganz feste, die aber immer mehr aufweicht. Und viele brechen viel zu sehr und viel zu schnell aus diesen Beziehungen heraus. Und wie schwierig diese Beziehung ist, das können euch frisch gebackene Eltern jeden Tag schildern. Wir hören das gerade von Nathalie. Aber wenn wir dann eben so langsam heranwachsen, dann bauen wir neue Beziehungen auf. Zu unserer Umwelt, im Kindergarten, in der Schule, im Verein, im Studium, in der Lehre. Und es ist schon interessant, wie dann durch diese neuen Beziehungen alte Beziehungen einfach in den Hintergrund treten. Schulkameraden waren mal eine ganz wichtige Beziehung. Heute, ja, wenn wir sie sehen, denken wir mal, wie alt sind wir eigentlich? Aber okay. Aber dann kommen Geschäftsbeziehungen dazu. Im Internet ist eine ganz interessante Definition davon. Da steht, eine Beziehung ist eine auf gegenseitigem Vertrauen basierende persönliche, oft illegitime oder geheim gehaltene Verbindung mit dem Zweck der Verschaffung gegenseitiger Vorteile gegenüber anderen, denen diese Beziehung fehlt. Ironisch auch Vitamin B genannt. Aber okay. Aber diese Beziehungskiste, in der wir da leben, wird ja im Laufe des Lebens immer variantenreicher. Die Beziehung zum anderen Geschlecht, die eben auch verschiedene Arten oder Facetten annehmen kann. Und dann ist da eben auch noch die mögliche Beziehung zu unserem Schöpfer. Möglich, sage ich, weil eben nicht alle eben diese Beziehung eingehen. Obwohl es die wichtigste ist, die uns betrifft, weil sie nicht nur dieses irdische Leben eben im Fokus hat, sondern vor allen Dingen auf die Ewigkeit hin angelegt ist. Bestimmte Beziehungen können unser Leben derart bestimmen, dass wir an nichts anderes mehr denken können. Besonders dann, wenn Beziehungen zerbrechen. Oder wenn wir uns eben so abhängig machen, dass wir alles tun, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und da müssen wir uns wirklich klar werden, welches die wichtigste Beziehung ist. Wir müssen uns auch klar werden, dass in den Beziehungen, die wir leben, unsere gesamte Gefühlspalette angesprochen wird. Deshalb ist es ja auch so schwierig. Liebe, Fürsorge, Geborgenheit, Neid, Hass, Eifersucht und Missgunst. Und wenn wir uns darüber klar werden, müssen wir uns fragen, wie weit diese Gefühle uns in unseren Beziehungen lenken und andererseits, wie wir diese Gefühle in Jesu Sinne beeinflussen können, durch Jesus beeinflussen lassen können. Und ich denke, die Gefühle sind es auch, die Beziehung auf harte Proben stellen. Angefangen bei fehlender Offenheit, über Misstrauen, Bevorzugung anderer, besonders auch dann, wenn der Partner jemand anderen bevorzugt. Das ist schon eine heiße Kiste. Gleichgültigkeit, Ablehnung und Betrug bis hin zur Sünde, durch die der Mensch dann die Beziehung zu Gott dann einst zerbrochen hat. Aber alle diese Beziehungen leben, denke ich, im Wesentlichen vom Austausch. Und dieser Austausch wird ja umso intensiver, je mehr ich mich gefühlsmäßig offenbaren kann. Wenn ich mich gefühlsmäßig offenbare, werde ich aber verletzlich. Und das will ja eigentlich keiner. Und so stehen wir in einem ziemlich großen Dilemma. Einerseits wollen wir ja die Offenbarkeit, andererseits wollen wir nicht verletzt sein oder verletzlich werden können. Und ich denke, das hilft nur, wenn wir uns wirklich in Liebe und Vertrauen auseinandersetzen mit dem anderen. Und den anderen auch mehr als uns schätzen. Jesus ruft dazu auf, dass wir den anderen mehr schätzen als uns selbst. Und ich meine, es ist ja nicht von ungefähr, dass in Eheseminaren eben genau dieser Austausch nach vorne gedrückt wird, so nach dem Motto, sprecht miteinander. Ich weiß, Männer können das nicht, klar. Was habe ich gerade gestern gehört? Es gibt ja immer mehr Frauen, die auch Fußball gucken, ne? Ja, genau. Und wenn die mit ihren Männern zusammen gucken, dann sagen einige Männer erstmal höchstens 15 Wörter während des Spiels. Also gut. Das zum Thema Männer und Wörter, aber okay. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass es Austausch gibt in der Form, dass man sich wirklich gegenseitig sagt, worum es geht, wie die Gefühle sind. Aber ich möchte ja eigentlich mehr auf die Beziehung zwischen Jesus und uns kommen. Wie stellt Jesus sich denn eigentlich die Beziehung zwischen ihm und uns vor? Wenn wir ins Neue Testament gehen, dann werden wir feststellen, dass da eigentlich keine Seite ist, auf der nicht irgendwo eine Beziehung zwischen ihm und Menschen geschildert wird. Auch der Text, den wir heute gelesen haben, das ist im Prinzip, ich will mal sagen, die Beziehungskiste schlichthin, die wir im Neuen Testament uns ansehen können. Jesus hatte eine Menge Beziehungen. Einmal zu seiner Mutter und zu seinen leiblichen Geschwistern, zu den Kindern, die zu ihm gebracht wurden, Zu seinen Jüngern, die mit ihm ihr Leben verbrachten und die seine Freunde sein wollten. Zu Ausgestoßenen und Kranken, die sich nicht selbst helfen können, so wie die Frau, die 12 Jahre an Blutungen litt. Zu den Menschen, die das Reich Gottes suchten, wie Martha und Maria. Zu den Unentschlossenen wie der reiche Jüngling, der nicht loslassen konnte. Zu denen, die in Sünde leben und nach einer Lösung suchen, wie die Frau am Jakobsbrunnen in Samaria. Zu der Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll. Zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die sich nicht in Frage stellen lassen wollten. Zu den Aposteln, die nach seiner Auferstehung das sein Wort und seine Liebe weitertragen. Und schließlich und vor allem seine Beziehung zu Gott. Und jede dieser Beziehungen, die da geschildert werden, hat eine Botschaft für uns. Eine Botschaft, wie Jesus sich die Beziehung zwischen ihm und uns vorstellt. Ich möchte so einiges nennen. Was für uns erstmal ja vielleicht problematisch ist. Was problematisch ist anzunehmen, aber wenn wir uns das Ganze ansehen, wie wichtig es ist, dass diese Eigenschaften in den Beziehungen da sind, dann werden wir sehen, dass wir nur auf diesem Wege dann auch die Beziehung zu Jesus festigen können und mit ihm dann tatsächlich leben können. Jesus ist eifersüchtig. Ganz furchtbar eifersüchtig. Es geht um eine Beziehung, denen sich alle anderen Beziehungen unterordnen müssen. Auch seine Mutter und seine Geschwister mussten das lernen. Er sagt, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater. Wie ist es da mit uns? Können wir wirklich behaupten, dass Jesus im Mittelpunkt all unseres Geschehens, all unserer Gedanken steht? Oder gibt es da etwas, das uns von ihm dauernd ablenkt? Fragen wir uns das. Jesus fordert eine Entscheidung. Der reiche Jüngling hat erfahren müssen, dass eine Entscheidung notwendig ist, um Jesus folgen zu können. Und Jesus wollte die Entscheidung jetzt. Und eine Entscheidung, der wir auch wieder alles andere unterordnen müssen. Wir, die wir hier sitzen, haben uns entschieden, Jesus zu folgen. Aber sind wir konsequenter drin? Oder sind wir wie so ein Blinker? Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Oder wir lernen aus der Geschichte von der Frau, die Jesus an der Quaste anfasst, um ihre Blutung stillen zu lassen, dass Jesus jeden, der voller Verzweiflung sich an ihn wendet, hilft. Er hat immer ein offenes Ohr, auch wenn man selbst es nicht für möglich hält. Ich glaube, diese Frau hat nicht für möglich gehalten, dass das, was sie da tut, ihr tatsächlich helfen kann. Sie hat es getan und Jesus hat ihr geholfen. Das ist also enorm. Vertrauen wir denn Jesus alle unsere Sorgen und an? Und vertrauen wir wirklich darauf, dass er eine Lösung parat hat? Ist er erste Anlaufstelle? Oder dient er eben nur als Notrufsäule, wie sie eben an den Autobahnen stehen und nur dann für uns von Interesse sind, wenn wir eben eine Panne haben? Haben wir immer Zeit für andere? Können wir uns mit dem barmherzigen Samariter messen? Ich glaube, nein. Jesus ist absolut offen. Er hält nicht hinterm Berg. Er spricht Sünde an. Ja, wir kennen die Diskussion mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Wir kennen die Diskussion mit der Frau am Jakobsbrunnen. Er weist genau darauf hin, was richtig und notwendig ist. Aber zunächst zeigt er den Menschen, dass er sie kennt. Er kennt uns bis ins tiefste Mark. Und er kann sich aber auch wie kein anderer in uns hineinversetzen und uns erstmal dadurch die Möglichkeit geben, uns selbst zu erkennen und dann umzukehren. Boah, das ist ein Anspruch, der da drin ist. Und ich glaube, wir können ihn in keiner Weise erfüllen, sondern nur darauf vertrauen, dass Jesus in den Situationen, in denen es notwendig ist, durch uns spricht. Und dass wir dann eben, wenn wir in solch einer Situation sind, den anderen eben nicht in den Boden stampfen, dass er so klein ist mit Hut, sondern ihn aufbauen. Ihm wirklich den Mut geben, das, was er an Problemen hat, zu bewältigen und zu erleben. Und Jesus verurteilt dabei nicht. Er kann eben trennen zwischen dem Sünder und der Sünde. Und er zeigt uns damit aber auch, dass wir uns selbst trennen können von der Sünde. Das gibt er beispielsweise der Ehebrecherin mit auf den Weg. Wie sind wir denn da? Ja, gestern sind wir wieder Auto gefahren. Ja. Und dann trennen wir selten zwischen Sünder und Sünder, sondern sehen in dem, der vor uns fährt, eigentlich immer so einen, der alles falsch macht. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ist uns wirklich bewusst, was Jesus uns sagt, wozu er uns beauftragt? Wir sollen hinausgehen und das Wort Gottes verkündigen, so wie Val und Steve das vorbildlicherweise machen. Aber wir tun es eben auch zu wenig. Jesus lässt uns zu sich kommen oder lässt die zu sich kommen, die ihn vorbehaltlos lieben. Die Kinder sind das Beispiel, das im Neuen Testament genannt ist. Er lässt sie zu sich kommen, weil er wusste, dass ihnen keine schlechten Gefühle den Weg versperren. Sie haben ihm vollkommen vertraut und haben sich nicht verstellt. Wir sind Menschen, die erwachsen geworden sind auf verschiedenen Wegen und wir können uns nicht zurückverwandeln in das, was wir einst waren. Aber wir können Jesus vertrauen und wir können umkehren, damit wir eben eines Tages wirklich in der Beziehung mit ihm leben können, die wir in der Offenbarung sehen. Und es gibt noch so viel in der Beziehung, nicht in den Beziehungen, die Jesus uns gezeigt hat, was wir lernen können. Und wir sollten immer wieder ins Neue Testament gehen und uns die Beziehungen, die Jesus lebt, ansehen, damit wir daraus lernen, wie wir unsere Beziehung gestalten. Und es ist klar, dass wir von uns aus nicht in der Lage sind, unsere Beziehung so zu gestalten, wie es sein soll. Wir sind kläglich in dem, was wir machen wollen, versuchen wollen. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Wir dürfen nicht lamentieren, dass es uns ja nicht gelingt, sondern wir sollen darauf vertrauen, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Und zwar dann, wenn wir die Beziehung zu Jesus pflegen, als Weinrebe am Stock. Wenn wir alles von ihm erwarten und seinen Geist in uns mächtig werden lassen. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich überlese mal ein bisschen einiges. Ja, vielleicht noch mal zu dem Austausch. Wichtigstes Hilfsmittel, das Gott uns in die Hand gibt, damit wir wirklich Rebe am Weinstock Jesu sind, ist und bleibt das Gebet. Ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, dass der Austausch das Wichtigste ist, um eine Beziehung am Leben zu erhalten. Und das Gebet ist neben dem Lesen in der Bibel der Austauschweg zwischen uns und Jesus und Gott. Und wir müssen uns, denke ich, auch über eins im Klaren sein. Über die Qualität meiner Beziehung zu Jesus bestimme im Endeffekt ich allein. Nur ich selbst kann sie verbessern oder lasse sie im Sande verlaufen. Wir können die Arbeit an der Beziehung zu Jesus, und ich denke, es ist Arbeit, nicht auf andere delegieren. Kein anderer kann unsere Beziehung zu ihm formen, weder Ältester noch Priester. Jeder für sich ist für diese Beziehung verantwortlich. Aber natürlich, wir können einander helfen, die Beziehung zu Jesus zu pflegen und zu verbessern, indem wir gemeinsam vor ihn treten, gemeinsam beten, ihn mit Lobliedern preisen und über unsere Erfahrung in und mit der Beziehung zu Jesus sprechen. Ich denke, das sollten wir immer mehr tun. Versuchen wir es einfach mal.